SWR Kultur. Glauben.
Mitgefühl und Anteilnahme reißen nicht ab für den vor der Insel Pöhl gestrandeten und kranken Buckelwal. Täglich kommen besorgte Menschen aus ganz Deutschland an die eingerichtete Sperrzone im Umkreis von 500 Metern rund um das Tier.
Das Blöde ist, dass halt Menschen hier hochkommen, um den Wolf zu sehen, die ihn auch füttern.
Da würde ich jetzt auch mal auf den Problem Menschen schauen wollen. Also man sagt ja im Wildtiermanagement auch häufig so, dass es eigentlich ums Menschenmanagement geht.
Schwester Huhn, Bruder Stier. Ist Franz von Assisi als Tierschützer gescheitert? Eine Sendung von Thomas Ihm.
Vor 800 Jahren starb Franz von Assisi. Der Heilige gründete den Orden der Franziskaner und den der Klarissen. Er hat sich auch einen Namen im Wolfsmanagement gemacht, jedenfalls berichtet das die Legende. Und der Musiker Angelo Branduardi hat diese Geschichte vertont.
Ville era un bambino ed era muto, si voltò Francesco e si svegliò cantando.
In Gubbio, nördlich von Assisi, terrorisierte ein gefräßiger Wolf die Bewohner. Franziskus rief: Komm zu mir, Bruder Wolf. Im Namen Christi befehle ich dir, tu niemandem etwas zuleide. Der Wolf lief herbei und legte sich Franziskus zu Füßen. Gemeinsam liefen sie in die Stadt. Der Wolf ging nun jeden Tag von Haus zu Haus und die Menschen gaben ihm zu fressen. Die Legende berichtet, dass der Wolf ähnlich sanftmütig wurde wie der Heilige.
Anfang des Jahres. Im Nordschwarzwald beschäftigt ein Wolf die Gemüter, die Gerichte und schließlich auch die Jäger. Und in Hamburg verirrt sich ein junger Wolf ins Einkaufszentrum.
In der Regel meidet der Wolf ja den Menschen und lebt deshalb eher in ländlichen Gebieten. Jetzt hat sich aber einer in die Großstadt Hamburg verirrt und dort im Bezirk Altona eine Frau gebissen. Sie kam ins Krankenhaus.
Ein Wolf mitten in Hamburg. Schon am Wochenende gab es die ersten Sichtungen im Westen der Stadt. Gestern Abend passierte es dann. Im Stadtteil Altona greift der Wolf eine Frau an.
Und dann sah ich einfach dieses große Wesen, dieses große Tier. Ich dachte an einen Hund. Und dann habe ich ein bisschen Blut gesehen. Auf einmal dachte ich, der ist aber riesig.
Die Frau ist wohl nicht schwer verletzt. Am späten Abend wird der Wolf dann am Hamburger Jungfernstieg gesichtet. Der Polizei gelingt es, das Tier einzufangen.
Das Kunststück, einen Wolf durch die Kraft des Glaubens zähmen zu können, wird durch die Realität widerlegt. Aber im Mittelalter ist es noch mehreren Heiligen gelungen. Franz von Assisi ist der bedeutendste unter ihnen. Als Schutzpatron ist er für die Kranken und Armen zuständig und für die Tiere. Papst Pius XII. Sorgte dafür, dass er sich seit 1939 auch um Italien zu kümmern habe. In jüngster Zeit sind dann noch Frieden und Umweltschutz dazugekommen.
Zur Zeit der Troubadoure und fahrenden Sänger, als an den Höfen der Ritter das Lob edler Frauen gesungen wurde, stand im Herzen Italiens ein Spielmann Gottes auf, Francesco aus der Stadt Assisi. Er sang zum Preis einer anderen hohen Frau, der Armut, und sein Lied galt dem höchsten Lehensherrn, Gott selbst. Seine schlichte Weise rührte die Menschen und zog viele in ihren Bann. Sie folgten ihm nach zu einem Leben gemäß dem Evangelium, dessen Botschaft damals weithin vergessen schien.
Für mich ist weniger wichtig eine bestimmte Lehre, zumal ich immer dann auch die Angst habe, dass es zu einer Ideologie wird.
Bruder Markus bzw. Markus Heinze, Franziskaner.
Für mich sind eigentlich entscheidend gewesen und immer noch entscheidend konkrete Begegnungen mit Menschen. Und wenn ich in das Leben von Franz schaue, dann habe ich den Eindruck, dass auch bei ihm oft konkrete Begegnungen das Entscheidende waren und nicht so sehr eine Ideologie. Wenn eine Lehre, dann würde ich auch sagen, die alles auf den Kopf stellt, wie es bereits Jesus getan hat in den Worten, die uns zumindest überliefert werden, wenn der Erste der Letzte ist, oder in Jesus selbst, wenn wir doch behaupten, dass hier Gott Mensch wird. Also es wird wirklich alles verrückt, alles auf den Kopf gestellt. Himmel und Erde haben nicht mehr ihren ursprünglichen Platz, der nämlich alle Hierarchie rechtfertigt, sondern hier wird es auf den Kopf gestellt, wo jede Hierarchie in Frage gestellt wird. Ich denke, das hat Jesus sicher für mich zumindest einmalig bezeugt durch sein Leben und Franz eben in der Nachfolge ebenfalls auf den Kopf gestellt, was leider die Institution Kirche, wie dann auch die Institution Orden, immer wieder zurückgedreht hat, das Rad. Immer wieder sind wir diese hierarchische Institution geworden.
Sagt der Franziskaner Markus Heinze. Gestorben ist Franz von Assisi vor 800 Jahren am 3. Oktober 1226. Nach Sonnenuntergang und damit nach zeitgenössischem Verständnis eigentlich am 4. Oktober. Dieser Tag, sein Namenstag, ist seit gut 100 Jahren zudem der Welttierschutztag.
Wenn er den ersten Ursprung von allem erwog, ward er übervoll der Andacht und redete auch die kleinsten Kreaturen mit Bruder oder Schwester an. Er wusste ja, dass sie mit ihm den einen und denselben Seinsgrund hatten.
Die Legenden des heiligen Franz gehören zum Standardrepertoire jedes christlichen Religionsunterrichts. Deshalb weiß bis heute jeder, dass er Tiere mit Bruder oder Schwester anzureden pflegte. Der Wolf in Gubbio starb übrigens an Altersschwäche, bis zum Ende gefüttert von den dankbaren Bewohnern der Stadt. Die Endlichkeit des Lebens ist in der Natur eigentlich recht pragmatisch geregelt. Alter, Krankheit, Sterblichkeit und Tod geschehen dort, bis auf wenige Ausnahmen, etwa bei Elefanten, Orcas oder Schimpansen, ohne kulturelle, religiöse oder gesellschaftliche Begleitung. Der Tod in der Natur ist gnadenlos. Insofern war der Wolf der Legende am Ende den Menschen näher als der Wildnis.
Regeln sind wie Laternen, sie leuchten uns den Weg in der Dunkelheit. Nur Betrunkene und Verrückte klammern sich an ihnen fest.
Dieses Zitat stammt aus der Frühlingsausgabe der Zeitschrift Franziskaner, Zeitschrift für franziskanische Kultur und Lebensart. Natürlich gibt es dazu auch eine Internetseite, einen Podcast und Rezepte aus der Klosterküche. Und jetzt wird es spannend. Man findet dort ausschließlich vegetarische oder vegane Rezepte, obwohl Fleischgerichte nicht geächtet oder verboten sind. In der Ordensregel heißt es:
Und nach dem heiligen Evangelium soll es ihnen erlaubt sein, von allen Speisen zu essen, die ihnen vorgesetzt werden.
Im Jahr 1223 gestaltete Franziskus in Greccio, einer Einsiedelei bei Rom, die Weihnachtsgeschichte mit lebenden Tieren und einer Krippe, um den Menschen die Geburt Jesu greifbarer zu machen. Dies gilt als Ursprung der Krippentradition. Bis heute gibt es in Italien in der Weihnachtszeit die Presepe Vivente, die lebende Krippe. Da wandert man des Abends im Fackelschein durch ein mittelalterliches Städtchen vorbei an etlichen Statisten, bis man am Ende des Weges auf einen Stall trifft. Maria, Josef, ein Baby, Ochs und Esel, alles echt und sehr berührend. 800 Jahre nach dem Tod des Franz von Assisi wirkt sein Gedanke, in jedem Geschöpf einen Widerschein der göttlichen Schöpfung zu sehen, weiter. Er lebt in gewisser Weise eine Renaissance. Frankfurt am Main. Das Liebighaus beherbergt eine einmalige und reichhaltige Skulpturensammlung und mittendrin zwischen antiken Köpfen, ägyptischen Mumien und christlichen Heiligen jede Menge Tiere des Künstlers August Gaul. Sozusagen eine Ausstellung in der Ausstellung. Gaul lebte und wirkte vor gut 100 Jahren. Auch wenn er ein wenig vergessen wurde, er bleibt einer der bedeutendsten Künstler auf dem Gebiet der Tierplastik.
Er hat das mimische Potenzial der Tiere beobachtet und wiedergegeben. Das heißt, die feinen Veränderungen in den Gesichtszügen, die Stimmung des Tieres, die aktuelle emotionale, seelische Verfassung,
sagt Vinzenz Brinkmann, der Kurator des Liebighauses. Da begrüßt einen zum Beispiel eine Büste des römischen Kaisers Mark Aurel und gleich neben ihm Gauls Büste des Orang-Utans Jumbo. Stil und Gesichtsausdruck ähneln sich. Tiere sind auch nur Menschen, lautet der Titel der Schau.
Das ist ganz sicher seine Sicht gewesen, dass Tiere beseelt sind. Es ist eine Sicht, die wir ja in immer stärkerem Maße mit August Gaul auch teilen würden. Man muss ja nur in die Social Media Bewegungen gucken. Nicht nur die Katzenvideos, sondern viele, viele Videos, die sich mit dem Verhalten, mit dem emotionalen Verhalten der Tiere auseinandersetzen, führen uns das ja massenweise vor Augen.
Der Künstler Gaul ist ein kluger Beobachter. Man sieht die Tiere und erkennt das irgendwie Menschliche. Das zeitgenössische Publikum las damals die Lehren von Charles Darwin. Doch Darwin, so Kurator Vinzenz Brinkmann, erkannte nicht nur die körperliche Evolution, sondern auch eine seelische.
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist bestimmt durch die Diskussionen um die Thesentheorien von Charles Darwin und seinen Kollegen. Das heißt, die Erkenntnis, dass Arten sich durch Mutation verändern und entwickeln. Das ist eine Entdeckung, die unser Denken bis heute bestimmt. Im Zuge dessen sagt Darwin, dass der Mensch und die Menschenaffen von einem gleichen Vorfahren abstammen. Kein Wunder, dass er knapp 15 Jahre nach seiner epochemachenden Arbeit über die Entstehung der Arten durch Selektion, dass er sich da dem nächsten großen Thema widmet, nämlich der Tatsache, dass nicht nur die Anatomie, nicht nur die genetische Struktur verwandt ist zwischen Mensch und Tier, sondern natürlich konsequenterweise eben auch die emotionale, seelische Struktur. Das ist eine Arbeit von 1872, die leider, nachdem sie zunächst einmal eine sehr starke Resonanz erfahren hat, eine Arbeit, die leider später in Vergessenheit gerät und eigentlich erst durch die epochemachenden Untersuchungen von Konrad Lorenz in dieser Präzision und Anschauungskraft zurückgeholt wird. Also die Feststellung, dass tatsächlich auch dort, nämlich im seelischen Ausdruck, in der Emotionalität, eine enorme Verwandtschaft zwischen Tier und Mensch existiert.
Der Künstler August Gaul hatte übrigens eine Dauerkarte für den Berliner Zoo und nutzte diese fleißig. Inzwischen ist aus der Tierbeobachtung eine Massenbewegung geworden.
Zunächst einmal halte ich Katzenvideos nicht für Kitsch. Bin auch selbst in Vorbereitung dieser Ausstellung sehr stark dann in Instagram und anderen Medien eingetaucht in die Tiervideos und habe die große Faszination und die Kraft selbst erfahren, die in diesen Videos steckt. Das Spannende daran ist ja heute, jeder wird durch sein Smartphone wird zu einem veritablen Verhaltensforscher. Das heißt, das, was die Verhaltensforschung gerne gemacht hätte noch vor 20, 30 Jahren, einfach permanent ein Gerät bei sich zu tragen, mit dem man besondere oder besonders auffällige Situationen in der Tierwelt festhalten kann. Und zwar Situationen, und das sind ja die Katzenvideos und alles Verwandte, Situationen, in denen der Betrachter gerade diese Nähe zwischen Mensch und Tier spürt, dass da ein Verhalten zu beobachten ist, das man lesen kann.
Wir können, dürfen und sollten in unseren Tieren beseelte Wesen erkennen. Das ist die Botschaft von YouTube, Instagram und von der Ausstellung im Frankfurter Liebighaus. Die Werke von August Gaul sind dort noch bis Ende des Jahres zu sehen. Tiere sind auch nur Menschen.
Naja, vielleicht kann man von dem Glück der frühen Geburt sprechen bei Gaul, dass er diese extremen Formen der Massentierhaltung nicht mehr erlebt hat, zumindest nicht wahrgenommen hat. Wir können heute diesen Blick von August Gaul auf das Tier, die Tierseele natürlich nutzen, um umzudenken, nicht? Dass wir uns möglichst weit entfernen von einer nicht tiergerechten Haltung. Wie auch die Katzenvideos oder Tiervideos in den Social Media, hat er die Kraft, das Tier und die Würde des Tieres neu zu entdecken und sich so manches Konsumverhalten zweimal zu überlegen.
Meint Kurator Vinzenz Brinkmann. Mit der Massentierhaltung, dem Kükenschreddern und immer neuen Rekorden bei Fleischgewicht, Milchleistung und Eierlegen wendet sich die Moderne gegen die Erkenntnisse von Franz von Assisi, August Gaul und Charles Darwin. Gegen die Bedürfnisse der Tiere. Ortstermin vor dem lokalen Supermarkt. Manchmal steht hier so ein Hähnchen, ein aufblasbares, und wackelt aufgeregt mit einem Flügel. Komm her, komm her, alle meine Freunde sind schon aufgespießt und drehen sich am Grill. Vielleicht hast du Hunger, komm doch her. Manche Fleischer haben übrigens auch diese Bilder von glücklichen Schweinen, die einen dazu einladen, den Schinken zu probieren. Hier ist nun Dieters Brutzelbude vor dem lokalen Supermarkt. Halbes Hähnchen, 6,50 Euro, Feuerwurst 4 Euro, Frikadellen gibt's auch. Ja, Dieters Geschäft ist ganz und gar darauf ausgerichtet, das zu verkaufen, was man den Tieren genommen hat, nämlich ihr Leben. Und ihr Fleisch.
Aber schauen wir uns mal einfach drinnen um im Supermarkt. Die Fleischtheke, das ist, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich eine Ausstellung von Leichenteilen. Vorne rausgeschnitten, hinten rausgeschnitten, aus der Mitte herausgeschnitten. Kotelett, Steak, Filet vom Rind, vom Schwein, vom Lamm. Wer sich jetzt bei dieser Auswahl orientieren möchte am Wohl oder am Leid der Tiere, der kann das tun über den Preis und natürlich auch über die verschiedenen Siegel, die es mittlerweile gibt, Gütesiegel und dann natürlich die Beschriftung Bio. Aber nicht alles, was Bio ist, ist auch wirklich gut. Auch Biotiere leiden, sind häufig krank, haben Schwierigkeiten, sozusagen ihrer Genetik entsprechend sich auszuleben. Die Hühner möchten eben abends auf die Stange und tagsüber möchten sie unten scharren. Die Schweine sind Tiere, die in der Wildnis kilometerweit umherstreifen, auf der Suche nach Nahrung und gerne im Boden herumwühlen. Das alles geht nicht mehr in der modernen Landwirtschaft, auch nicht in der Biolandwirtschaft. Und so werden unsere Tiere einfach krank, haben Hüftgelenksbeschwerden, haben andere Leiden, picken sich gegenseitig, tun sich weh. Man erfährt davon so gut wie nichts und gut ist das nicht. Was mittlerweile neu hinzugekommen ist in den Supermärkten, sind all die veganen Produkte, der Chicken Burger, Döner, Like, Tender Crunch, Original, was immer das sein soll, oder veganer Aufschnitt, veganer Räucherlachs, Lachs mit X geschrieben, damit man ihn nicht mit dem Fisch verwechselt. Auch die Wiener Würstchen gibt es, heißen dann vegetarische Würstchen. So ist ja einiges, was eigentlich das Herz des Fleischessers erfreuen sollte.
Die Ausbeutung von Tieren als Nahrung, Forschungsobjekt, Bekleidungsmaterial oder Spielzeug wird als Speziesismus bezeichnet. Also Spezies mit angehängtem Ismus. Um Speziesismus zu vermeiden, sollte man vegan essen, sich vegan kleiden und weder Zoos noch Zirkusse besuchen, sagen Tierschutzaktivisten. Die Radikalität solcher Ideen ist nicht mehrheitsfähig, aber findet zunehmend Freunde. Die katholische Theologin Simone Horstmann steht, was ihren Blick auf die Tierwelt angeht, in der Tradition von Franz von Assisi. Tiere essen, darf man das? Schon der Gedanke ist ihr unangenehm.
Das ist eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten. Also niemand kann sie wirklich beantworten. Also wir können eigentlich realerweise nur sagen, was läuft eigentlich schief in unserer Gesellschaft. Aber allein das wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Errungenschaft, dass wir uns erstmal bewusst machen, in welch quasi totalitärer Weise unsere Gesellschaft durchdrungen ist von Gewaltformen an Tieren, die unseren Alltag durchziehen in jeder Sekunde. Man sitzt auf Leder oder trägt es oder ist konfrontiert mit sogenannten tierlichen Produkten. Also wenn man dafür einmal sensibel geworden ist, dann hat man so eine eigenartige Wahrnehmung, so eine Kippbewegung, die unsere Gesellschaft eigentlich in ein ganz anderes Licht taucht. Und das bewusst zu machen, wäre, glaube ich, schon mal ein großer Schritt. Und also man sollte sich, wie gesagt, hüten davor, diese Utopie auszumalen. Es wird alle Sektoren der Gesellschaft eigentlich betreffen, ne? Von der Bildung über die Rechtsprechung bis zu so scheinbar technischen Dingen wie der Infrastruktur. Die würden alle tangiert werden von einer Gesellschaft, die bereit wäre, sich mit ihrer grundsätzlichen Gewaltförmigkeit gegenüber Tieren auseinanderzusetzen.
Simone Horstmann hat sich auf das Themenfeld Mensch, Tier, Religion spezialisiert. Unter den Begriffen Animalogie, Ethologie, vergleichende Kognitionsforschung, Human-Animal Studies oder einfach Tiertheorien gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Projekten. Von psychologischer Seite her nähert sich Uta Maria Jürgens der Beziehung Mensch-Tier-Natur.
Also ich denke, wir können uns freuen über jede Art von Interesse der Menschen an Natur. Das Problem entstünde natürlich da, wo eben dieser Respekt nicht gewährleistet ist.
Die Religionen haben sehr unterschiedliche und widersprüchliche Positionen zu Tieren entwickelt, vom tierähnlichen Gott zum Opfertier, vom Mitgeschöpf zur ausbeutbaren Ressource. Woraus sich für die Theologin Horstmann die Aufgabe ergibt, eine zeitgemäße Ethik zu entwickeln. Sie sieht das Töten von Tieren als Ausdruck von Gewalt, die auch dort zu kritisieren ist, wo Tiere ein natürliches Leben in der Wildnis gelebt haben, bis der Jäger sie tötet.
Im Zentrum steht, theologisch gesprochen, ein Mythos von der erlösenden Gewalt. Dass Gewalt eigentlich die Lösung für nahezu alle Probleme ist. Und dass man eben natürlich auch einen extremen Gewinn an Selbstwert daraus ziehen kann. Dass man sich über andere erhebt, letzten Endes. Es ist eine Gewaltinszenierung, die da als Teilnahmeangebot unterbreitet wird, die ich bedenklich finde. Die Antwort der Jagd ist eigentlich immer, wenn es ein Problem gibt, ein ökologisches Problem, dann erschießen wir einfach die Tiere. Das ist das Deutungsangebot der Jagd. Und da ist Jagd einfach ja, sehr attraktiv, weil es so simpel ist.
Gewalt und Kontrolle, das ist auch eine Frage, die die Psychologin Uta Maria Jürgens untersucht. Am Beispiel des Wolfes erklärt sie, wieso zum Beispiel dieses Tier starke Emotionen hervorruft.
Diese Eigenschaften, das Selbstbestimmte, das Unbeherrschte und das Gefährliche, entspricht psychologisch Merkmalen dessen, was wir als böse wahrnehmen. Und das ist eine absichtliche Schädigung herbeizuführen, eine Ordnung zu zerstören und etwas Wildes, Aufsässiges in ja, unsere gezähmte Zivilisation einzubringen und damit auch uns als Menschen so ein bisschen vom Thron der Schöpfung zu stoßen. Das heißt, der Wolf rührt an all diesen Merkmalen des Bösen. Und daraus entstand auch schon kulturgeschichtlich diese Idee von dem bösen Wolf, die leider auch im aufgeklärten 21. Jahrhundert immer noch sehr aktiv ist.
Den Deutungsvorschlägen dieser beiden Expertinnen aus theologischer und psychologischer Sicht kann man widersprechen. Im August 2025 hat in Belgien ein Wolf ein 6-jähriges Kind gepackt und in den Wald gezerrt. Es konnte gerettet werden. Und wenn die Jäger nicht die Zahl der Rehe dezimieren, dann hat der Wald kaum Chancen, sich an den Klimawandel anzupassen, weil Rehe als Feinschmecker gerne die frischen Triebe fressen. Nach dem Wolf in Hamburg folgte das nächste spektakuläre Drama im Verhältnis Mensch und Tier. Als im April ein Buckelwal im flachen Küstengewässer der Ostsee seinem Tod entgegenwartet, ist die öffentliche Anteilnahme grenzenlos.
Mitgefühl und Anteilnahme reißen nicht ab für den vor der Insel Pöhl gestrandeten und kranken Buckelwal. Täglich kommen besorgte Menschen aus ganz Deutschland an die eingerichtete Sperrzone im Umkreis von 500 Metern rund um das Tier.
Das bewegt mich einfach so, dass man zusieht bei einem sterbenden Lebewesen. Und ich finde, es ist unterlassene Hilfeleistung.
Meine Meinung ist, dass der Wal hier nicht sterben sollte.
Die sind intelligent, die Tiere, die spüren. Ein Tier so zu behandeln, das möchte ich mir nicht gefallen lassen.
Die Bild-Zeitung tauft den Wal kurzerhand Timmy. Timmy weinte die ganze Nacht. Timmy kämpft in der Ostsee ums Überleben. Wal, Timmy, neuer Rettungsversuch oder sterben lassen. Während Bild die Emotionen bedient, erhält der zuständige Umweltminister Strafanzeigen und Morddrohungen. Besorgte Bürger schreiben dem Papst, Multimillionäre greifen zum Scheckbuch. Jeder Jäger weiß, dass man ein verletztes oder krankes Tier, ein Reh, ein Wildschwein, am besten sofort tötet, nämlich um ihm Stress und Leiden zu ersparen. Das ist keine Jägermeinung, das ist ein Gebot des Tierschutzes. Der Buckelwal musste vor seinem Tod den buchstäblich lärmenden Aktionismus derer erleiden, die ihn nicht sterben lassen wollten. Zuletzt wurde er in der Nordsee versenkt, weit außerhalb der Sichtweite seiner Fans. Sein Leib tauchte dann vor der Küste Dänemarks auf und wurde zur Kulisse von Selfies. In Deutschland werden pro Jahr etwa 700 Millionen Tiere geschlachtet. Der größte Anteil sind Hühner, gefolgt von Schweinen und Rindern. Das sind rund 2 Millionen pro Tag. Diese Tiere leben unter Umständen, die nicht ihren natürlichen Anlagen entsprechen. Sie sterben früh, weil sie schnell Platz für die nächste Kohorte machen müssen. Die meisten sind krank. Jeder Mensch in Deutschland konsumiert statistisch pro Jahr etwas mehr als 8 Tiere. Müsste man sie selbst töten, wären wahrscheinlich die meisten von uns ganz schnell Veganer. Aber Bruder und Schwester im Sinne des heiligen Franz sind Timmy der Wal oder der Wolf im Einkaufszentrum. Und natürlich all die Haustiere, von denen es in jedem zweiten Haushalt eines gibt. Wer Franz sagt, kann auch Leonhard, Eligius, Gandolf, Mauritius, Quirin, Stefan, Cornelius, Brigida, Walburga, Egidius, Eustachius, Hubertus und sagen, die Zahl der Tierheiligen in der katholischen Kirche ist etwas unübersichtlich. Doch alle bieten ihren Tieren Schutz nur bis zur Verwertung durch den Menschen. Insofern ist der heilige Franz von Assisi dann doch etwas Besonderes, weil er in den Tieren Mitgeschöpfe erkannte und nicht einfach nur ausbeutbare Ressourcen. Der ehemalige Theologiestudent Charles Darwin könnte einen wissenschaftlichen Mittelweg zwischen Ausbeutung und Tierlebe weisen. Wenn wir uns körperlich vom Tier zum Menschen entwickelt haben, dann sicherlich auch geistig, meinte Darwin. Auch Intelligenz und das, was wir Seele nennen, wären also Produkte der Evolution. Wölfe und Wale, Hühner und Schweine, Katzen und Hunde sind demnach wie wir, zwar mit etwas weniger Intelligenz, Emotionalität und Seele, aber keineswegs minderwertig. Durch die industrielle Massentierhaltung ist die 800 Jahre alte Intervention von Franz von Assisi aktueller denn je. Eine Heiligenlegende ist keine Handlungsanweisung, aber man kann sich an ihr orientieren.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Thomas Ihm. Schwester Huhn, Bruder Stier. Ist Franz von Assisi als Tierschützer gescheitert? Redaktion Susanne Babila.